Ich weiss nicht, ob ihr die Herrenhuter Losungen einmal leset am Morgen oder am Mittag oder zu Abend. Ich habe gefunden, die passt sehr gut als Einstieg in unsere Predigt. Die Losung für den Sonntag, den 24. Februar 2019, lautet: Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Und die alttestamentliche Losung, die wird ja einmal zusachen. Die neutestamentliche Bibelstelle wird dazu ausgesucht und im Neuen Testament heisst es: Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und mir gefällt das Bild da: Überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade, dann werden wir singen und fröhlich sein. Sie überspitzen es einmal ein bisschen mit diesen Bibeltext, aber umso eindrücklicher wirkt es dann vielleicht auch. Wir werden noch mit der Gnade heute Morgen zu tun bekommen. Wir sind ja im Judasbrief drin. Und letztes Mal haben wir da aufgehört, wo der Judas sagt: Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen. Für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. Ich habe da die neue Genfer Übersetzung genommen, weil sie ja noch etwas erklärt, um was es beim Glauben geht. Wenn es euch interessiert, da wäre die Predigt vom letzten Sonntag, hört sie doch nochmal nach. Ich gehe da weiter. Und jetzt wird es ganz spannend. Warum sollen sie für den Glauben kämpfen? Der Judas hat nämlich etwas wahrgenommen. In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen. Also spannend ist, da sind jetzt nicht irgendwelche Widerstände von außen, irgendwelche Leute, die die Gemeinde angreifen, sondern es sind Leute innerhalb der Gemeinde. Spannend ist, dass es da wirklich heisst, sie sind irgendwie durch eine Seitentür reingekommen, also nicht irgendwie mit grossem Brumm, Brumm, Tada, aber sie haben sich hineingeschlichen und sie versuchen, etwas in dieser Gemeinde zu verändern. Etwas, wo sie davon überzeugt sind, dass es auch anders geht. Und ich habe dann gemerkt, der springende Punkt, was sie eigentlich verändern möchten oder was sie anders leben, da findet man bis auf den heutigen Tag noch. Ich habe dann gemerkt, es hat sogar so gewisse Tendenzen auch in meinem Leben, wo ich mich eigentlich gerne an dieser verkehrten Geschichte anlehnen würde. Ihr vielleicht auch, da könnt ihr euch nachher selber überprüfen. Das Verrückte ist eigentlich, dass der Judas nicht sagt: Lass, das ist einfach so eine andere Spielart. Das ist eine andere Konfession oder eine andere Denomination. Etwas, wo man vielleicht muss sagen, man kann Sachen auch verschieden sehen. Nein, bei diesen Leuten geht es um Leute, was heisst, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Und jetzt merken wir, das ist nicht einfach, man kann verschiedener Meinung sein, sondern das ist etwas, wo Gott ganz klar und entschieden sagt: Das geht nicht, das werde ich verurteilen. Und nicht bloß ihre Lehre, sondern die Leute werden von Gott verurteilt werden. Und wenn ich so etwas lese, dann gehen bei mir wirklich alle Warnlampen los. Und darum sagt der Judas auch, wir sollen für unseren Glauben kämpfen, weil niemand soll zu dieser Gruppe der Leute schlussendlich gehören. Was sind das für Leute? Wer ist das? Spannend ist auch, dass der Judas da nicht Namen nennt. Vielleicht haben die Leute das in der Gemeinde selber gewusst, weil sie haben ja dann vielleicht auch übereinander nachgedacht und haben plötzlich gemerkt, stimmt, der oder die verhalten sich genau so. Meine Übersetzung, das obere ist Neu-Genfer, das untere ist Elberfelder Bibel, sagt, es sind gottlose Menschen. Und genau, gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Das ist eigentlich ein bisschen schade, wieder von der Übersetzung. Ich verstand zwar, warum das übersetzt worden ist, es sind gottlose. Ihr werdet mir auch recht geben und den Übersetzer auch am Schluss, dass man die wirklich als gottlose Menschen darf bezeichnen. Aber eigentlich müsste man sagen, sie sind Asebeia. Wenn es A heisst, im Griechischen ist es immer das Gegenteil. Sebeia, das bedeutet, Gott auf die richtige Art und Weise anzubeten, ihm auf die richtige Art und Weise zu dienen, sein Leben wie ein Gottesdienst, das Leben auch vor dem Gott. Und die sind jetzt Asebeia. Die Wuppertaler Studienbibel schlägt vor, dass man übersetzt unfromme Menschen. Aber gell, wenn ich sage, du bist ein frommer Mensch, dann findest du das vielleicht nicht einmal als Anerkennung, sondern denkst, ach, so komisch würde ich nicht sein. Fromm, Frömmler, oder? Aber der Punkt ist wirklich der, wir dürfen uns da nicht vorstellen, dass jetzt das zum Beispiel Atheisten sind, die sich irgendwo eingeschlichen haben. Weil das würden wir noch schnell merken. Also wenn jemand sagt, ich glaube gar nicht an Gott, dann haben wir die schnell identifiziert. Oder wenn es um eine andere Religion geht, da geht es eben auch nicht um Andersgläubige, wo wir auch merken, nein, das ist nicht das, was mit dem Christsein etwas zu tun hat. Das durchschaut man relativ schnell. Aber die Geschichte, die hier läuft, das merkt man eben nicht so schnell. Obwohl sie gottlose Menschen sind. Sie machen nämlich etwas ganz Interessantes. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen. Schau mal, die Leute, die haben so gerne von der Gnade geredet. Martin hat das Lied laufen lassen, heute Amazing Grace, wunderbare Gnade. Wir haben von der Gnade gesungen und die würden auch von der Gnade reden. Und sie würden sagen, Gnade von Gott ist das Größte, was es überhaupt gibt. Gott ist so gross, so gnädig, er vergibt immer und zu jeder Zeit. Was haben wir für einen wunderbaren Gott? Der Punkt allerdings ist der, dass sie Gnade von Gott brauchen für ein Leben, das überhaupt nicht dem entspricht, was sich Gott vorstellt. Es heisst da ausschweifendes Leben. Und da kannst du dir vielleicht ein Pferd vorstellen, ein Ross, ein junges Ross, das nicht beritten ist und das macht, was will. Und wenn der Mensch macht, was er will, dann kommt das manchmal nicht gut raus. Sie reden von der Gnade, aber sie leben ganz anders und sie haben für alles die gleiche Erklärung, Gott vergibt. Jetzt ist wichtig, der Judas sagt, sie sollen am Glauben festheben. Jetzt ist die Frage, was lehrt uns die Bibel zum Thema Gnade? Und da nehme ich euch mit in etwas hinein, was ich ganz spannend finde. Der Titus kommt im Brief über von Paulus. Und der Paulus, er hat ja eigentlich all das, was wir über Gnade auch wissen müssen, ganz gut auch dargelegt, auch über lange Strecken auch im Römerbrief. Und er sagt dem Titus, er schreibt ihm, Titus, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das ist so ein beliebter Advents- und Weihnachtstext. Weil wie ist Gottes Gnade sichtbar worden, das meint mit erschienen, wie ist Gottes Gnade sichtbar worden, indem Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Heilbringend bedeutet aufs Heil, auf die Rettung, aufs Wiederherstellen vom Mensch ausgerichtet. Die heilbringende Gnade. Und ich habe das ganz schönes Bild gefunden, vielleicht seht ihr da, das soll Jesus symbolisieren, wo die Kette zerreißt. Und in der Kette, die zerreißt in der Mitte, man sieht es jetzt hier nicht so gut, dort ist das Kreuz drin. Und das ist wirklich die richtige Botschaft auch von der Gnade. Gnade von Gott bringt uns Freiheit von der Sünde. Aber nicht Freiheit zum Sündigen. Wenn der Paulus nie darüber geredet hätte, müsste man vielleicht, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, ja, dann würden wir argumentieren, wie weit geht jetzt Gottes Gnade? Wo hat Gottes Nein? Vergibt Gott wirklich nicht alle Schuld? Wenn doch einer lebt wie ein Säuli und er am Schluss sagt, Gott ist so gross, sie sind noch Gnade. Wo sind da Grenzen, oder? Und ich habe gemerkt, wenn wir den wunderbaren Weihnachtstext weiterlesen, dass wir zu etwas kommen, was ich vorher nicht gewusst habe. Ihr vielleicht schon, ich nicht. Aber ich finde es ganz spannend. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und was macht sie? Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wahrgenommen habt, der Aspekt von der Gnade. Unterweisen, da wird das Wort im Griechischen gebraucht, wo man auch brauchen für einen Pädagog. Ein Pädagog zu der Zeit von Jesus war nicht ein Lehrer gewesen, sondern einer, der Kind zum Lehrer gebracht hat. Also einer, der angeleitet hat. Darum könnte man auch sagen, Gnade von Gott, sie leitet uns an. Sie ist unser Erzieher. Und spannend ist, zu was? Damit wir die Gottlosigkeit, und das ist wieder das Asebeia, also alles, was nicht passt, zu der richtigen Haltung gegenüber Gott, dass wir das verleugnen und auch die weltlichen Begierden. Also Gnade bringt uns Freiheit von der Sünde, aber nicht Freiheit zur Sünde. Gnade probiert genau, oder Gnade will genau das Gegenteil machen. Uns ins Richtige hineinführen. Martin hat euch auf Deutsch übersetzt, geschrieben, was auf dem Grabstein steht vom Amazing Grace John Newton, gell? Was dort drauf steht. Und dort steht, und er hat aus einem Mensch etwas gemacht, wo zu der Ehre von Gott war. Und genau das will Gnade machen. Gnade ist nicht da, um einfach etwas zu überdecken, um etwas zu rechtfertigen. Jemand hat einmal gesagt, Gott ist gnädig, aber ist nicht tolerant gegenüber der Sünde. Und gell, wenn die Leute, wo der Judas an sie denkt, das brauchen wie eine Lizenz zum Sündigen, dann könnt ihr euch vorstellen, jetzt geht es völlig in eine andere Richtung, wie das, was Gnade eigentlich will. Es hat auch geheissen, sie tun die Gnade von Gott verkehren, verkehrt machen, genau umtrüllen. Und das ist wichtig, dass ich weiss, in welche Richtung führt mich Gnade? In welche Richtung will sie mich erziehen? Nämlich dort, wo mein Leben sich verändert und auch dem entspricht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das heisst nicht, dass Gott uns nicht vergibt, wenn wir Fehler machen, wenn wir schuldig werden. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn ich sage, Gnade von Gott ist da, um alles zuzudecken, was ich falsch mache, und darum lebe ich, wie ich will. Eben, ich nehme mich nicht am Zügel. Ich bemühe mich nicht. Ich lasse mich einfach gehen. Dann geht es völlig in eine verkehrte Richtung. Ich habe versucht, ein Bild gefunden, was bedeutet verlügnen. Der verlügnet, der sagt, da mache ich nicht mit. Und er macht nicht mit in den Sachen, die vor Gott nicht richtig sind. Da macht der nicht mit. Also stur sein gegenüber der Sünde, klare Stellung beziehen, das ist etwas ganz Entscheidendes. Sich lossagen von etwas, sich bewusst und entschieden abwenden von einem Lebenswandel, wo eben genau das Gegenteil von dem ist, was Gott sich wünscht. Ich habe dann auch noch nachgeschaut, was sind denn weltliche Begierden. Ich habe gemerkt, der Judas, der macht das ein bisschen anders wie der Paulus. Darum liebe ich vielleicht den Paulus ein bisschen mehr mit seinen Schriften. Er erklärt immer alles gut. Der Judas sagt bloß zack, 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 zack. Und dann muss man nachschauen, muss man forschen, man muss die Sachen selber zusammensuchen. Wahrscheinlich ist es für den Judas klar gewesen und für die Gemeinde auch. Aber wir brauchen da manchmal vielleicht noch ein bisschen mehr Bibelkunde. Begierde, das ist ein ganz starkes Verlangen nach irgendetwas. Das kann, nehmen wir mal den Bereich vielleicht von der Sexualität sein. Ich gehe über die Grenzen aus, die Gott gesetzt hat. Als Single suche ich Beziehungen, sexuelle Beziehungen zu anderen Leuten, als verheirateter Mensch, vielleicht außerhalb meiner Ehe. Oder ihr wisst, dass Leute, die zum Beispiel mit Pornografie sich einlassen haben, unter Umständen wie auch gar nicht mehr von dem Zeug wegkommen. Und dort merken wir es, das ist dann sogar eine richtige Sucht. Das ist der Grund, warum es gut ist, dass ich mich einfach gewissen Sachen von Anfang an verweigere und sage, das mache ich nicht. Aber das ist dann etwas, das eine Dynamik in meinem Leben kann überkommen. Es wird immer schlimmer. Es gibt noch andere Sachen, die Bibel sagt, es sind so weltliche Begierden. Der Christostomus, der war ein Kirchenlehrer, er hat gesagt, weltlich ist alles, was nicht mit uns in den Himmel geht und wir auf dieser Welt zurücklässt. Und jetzt merkt er, jetzt kann alles irgendwie auch in eine ungute Geschichte kommen. Habsucht. Ich muss immer vor allem noch mehr haben. Ich bin nicht ein grosszügiger Mensch, so wie sich Gott das vorstellt. Sondern ich muss immer noch mehr haben für mich. Selbstsucht. Nicht bloß ich schaue mir gut, sondern alles muss sich um mich drehen. Und doch gibt es überall so ein Verlangen manchmal. Oder eben, wenn du einfach nicht aufhören kannst, nach einem Gläschen zwei Wein. Wenn du jedes Mal so viel musst trinken musst, wie der eine Teenager, der im Bus erzählt hat, am Handy am anderen, hey, es war im Fall spannend, Samstag, Sonntag, am Sonntagmorgen, ich habe nicht einmal gewusst, in welcher Beiz, dass ich am Boden unten gelegen bin. Keine Ahnung. Und dort merken wir, das ist zu viel, das ist zu viel Party. Und jetzt stellt euch vor, wenn jetzt so jemand würde sagen, ich folge Jesus nach. Und Jesus muss mir ja alles vergeben, ich lebe aus der Gnade. Da würden wir auch merken, irgendetwas stimmt an dieser Geschichte nicht. Prahlen mit Wohlstand und Macht, das ist auch so eine weltliche Begierde. Ich will jemand sein und ich erzähle dir, was ich alles. Woher kommt denn das? Hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was mich Gnade anerzieht, nämlich zu einer Demut, zum mich selber sein. Nicht mehr von mir denken, auch nicht weniger. Das lohnt sich, über diese Sachen nachzudenken. All das, was die Welt so anzüchend macht. Woran erzeugt uns Gnade? Dass wir besonnen sein sollen, gerecht und gottesfürchtig leben in dieser Welt. Das gottesfürchtig, das ist jetzt eben Sebeia. Nicht Asebeia, sondern das ist Sebeia. Eben so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat für uns. In diese Richtung gehen. Eben lernen, ein barmherzigerer Mensch zu sein. Lernen, ein grosszügigerer Mensch zu sein. Lernen, liebevoller miteinander umzugehen. Lernen, sich mehr und mehr vielleicht auch nicht im Vordergrund stellen, sondern auch mal da zu sein für andere. In dieser Richtung erzeugt uns Gnade. Es fängt an mit Besonnensein, Besonnenheit. Das ist Weisheit, die sich in Selbstkontrolle über die eigenen Leidenschaften und Begierden auswirkt. Das ist genau das, was die nicht haben. Die sind zügellos. Die haben sich nicht im Griff. Und spannend ist, Gnade erzieht zu dem. Und merkt auch, wie hilfreich das eigentlich ist. Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Gell, wenn man so bei einem Pferderennen zuschaut, in St. Gallen hat es einmal die Pferdesporttage gegeben, im Breitfeld raus, bin ich auch schon geschaut. Aber stell dir vor, da wäre ein Pferd und das würde sich nicht führen lassen. Das würde einfach da wild im Zeug umeinander springen und gumpen, hätte vielleicht auch einen tollen Tag. Wäre vielleicht auch beeindruckend. 20 Minuten würde auch berichten über den Stall und den Besitzer garantiert. Aber ein zweites Mal tut das Ross nicht antreten und den Preis gewinnt es ganz sicher nicht. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu lernen, durch die Gnade von Gott ein Leben führen, das einfach auch sich in gewissen Bahnen verläuft, ist das ganz eine wertvolle Sache. Eben stellt euch davor, der John Newton, der hätte weitergemacht als das, was noch war. Übrigens ganz ein rebellischer junger Mann. Steht auch im Buch von MacArthur, Knecht Christi. Und ist ganz spannend. Am Schluss hat er auch gefunden, hey, es ist auch richtig, Sklaven zu haben und so weiter. Und was Gott mit ihm gemacht hat, sensationell. Wäre es aber dabei geblieben, auch als Christ, hätte er sich nicht verändert, auch als Christ, dann würden wir heute nicht Amazing Grace singen miteinander, sondern wir würden uns schämen, dass jemand so ein Lied geschrieben hat, wo so viel Gutes mit Gott erlebt hat und nichts damit gemacht hat. Gerecht leben. Gerecht ist der Fachausdruck in der Bibel, so wie es Gott will. Das bedeutet gerecht. Am anderen gerecht werden, Gott gerecht werden, seine Vorstellungen, die er hat. Und eben, gottesfürchtig zu leben, im richtigen Respekt und in der richtigen Verehrung Gott gegenüber. Wir sollten Furcht davor haben, unseren Gott zu entehren durch Sünde und Eigenmächtigkeit. Weil das ist ganz sicher auch passiert. Hätte man von außen in die Gemeinde hineingeschaut, wo der Judas davor redet, dann hätte man gesagt, hey, es gibt solche unter euch, das ist überhaupt, das macht gar keiner mehr. So wie die leben. Das ist doch alles andere, wie das, was Jesus wollte. Und das ist das, wo man dann eben manchmal auch von außen sehen kann, dass es gar nicht zu dem passt, wie Gott sich das vorstellt. Und eben, es geht nicht darum, habt ihr gemerkt, der Paulus sagt nicht, das Gesetz erzieht uns, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Sondern es ist Gnade, die uns in diese Richtung erzieht. Das ist ganz spannend. Also müssen wir nicht mit dem Gesetz kommen, sondern mit der Gnade. Der Paulus, er hat das erklärt. Er schreibt im Römer 6, und wisst ihr, mit was der Römer 6 anfängt? Für was braucht man das Kapitel normalerweise? Da sind schon alle lang getauft. He? Taufvorbereitung. Römer 6, da geht es um Vorbereitung zu der Taufe. Was ist alles passiert und so weiter, oder? Und es ist ganz spannend, wenn man den weiterlesen und der Paulus geht davon aus, dass alle eine anständige Taufvorbereitung haben. Er schreibt, was heisst das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz? Ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Im Griechischen gibt der Paulus uns die Antwort nicht, in dieser Übersetzung schon, weil die Antwort muss sein, nein, niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, dann seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Eben, das liebe ich viel mehr, oder? Judas erklärt gar nichts, Paulus nimmt mich da in seine Gedanken hinein. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Ich habe mich gefragt, woher kommt der Gedanke, dass mir manchmal sagen, wenn du Jesus angenommen hast, dann ist alles gut. Ob du dann auch lebst oder nicht, das ist fakultativ. Ich habe mich dann auch gefragt, in der Taufvorbereitung, hätte ich gerade den Mut zum Fragen, bist du ab jetzt auch bereit, Gott gehorsam zu sein? So zu leben, wie er will? Haben wir da nicht irgendwo auch ein bisschen in unserer evangelikalen, pfingstlichen Tradition vielleicht etwas ein bisschen abgekürzt? Wenn ich möchte, dass jemand Christ wird, dann lade ich ihn ein, mit mir ein Übergabegebet zu beten, oder? Herr Jesus, ich bin ein Sünder, komm du in mein Leben, vergib du mir, bist du mein Heiland und Erlöser? Amen. Und dann ist die Sache geflickt. Beten wir aber auch, Herr Jesus, ich übergib dir mein Leben. Ab jetzt bist du der Herr. Ab jetzt sollst du die Herrschaft haben über jeden Bereich von meinem Leben. Und ich habe gemerkt, je nach evangelikaler, pfingstlerischer Seite lässt man das weg. Weil wichtig ist, dass wir gerettet sind. Und wenn wir dann noch wollen, können wir uns auch noch dazu entscheiden, dass Jesus soll der Herr sein in unserem Leben. Ich finde es eine spannende Geschichte. In Amerika war das ganz grosse Debatte gewesen, nämlich gehört die Herrschaft von Jesus dazu im Leben von einem Christ? Oder langt es, wenn Jesus der Erlöser ist? Ich habe gedacht, hei, was nehmen wir da auseinander? Du kannst doch nicht einfach wählen, ich nehme einen Teil von Jesus, ich nehme Gnade, ich komme in den Himmel, alles gut, aber was Jesus zu sagen hat, interessiert mich nicht. Was ist denn das für eine Art von Christsein? Hauptsache in den Himmel, Hauptsache das Billett in den Himmel. Eben jemand hat einmal gesagt, es gibt Christen, denen wäre es auch gleich, wenn Jesus nicht im Himmel wäre, nicht in der Ewigkeit. Hauptsache, sie kommen dort hin und kommen nicht in die Verlorenheit. Und da habe ich mich schon auch gefragt, wie wichtig ist denn Jesus mir auch im Himmel? hey, dort ist er dann der Herr, für immer. Und eben, Söhne, und vielleicht auch das, was mich am Anfang gestört hat, aber heute bin ich glücklich darüber, wir werden Sklaven Gottes sein, für immer. Hey, das ist gut. Ja, dann müssen wir auch dort machen, was er sagt. Ja. Merkt ihr, etwas in uns rebelliert? Das in euch vielleicht nicht, aber in mir rebelliert noch etwas. Aber ich bin so dankbar dafür, dass es klar ist, es gibt einen Gehorsam, wo mir Jesus Christus schuldet. Schuldet, weil er ist nicht einfach irgendetwas, sondern er ist der Herr. Und das andere, gell, das wird da auch wieder so deutlich. Du bist ein Sklave von dem, wo du dich hingibst, wo du dafür lebst. Du bist ein Sklave von irgendeiner Sucht, wenn du einfach dich drin hineinschlittern lässt und dich nicht bemühst, wieder rauszukommen. Morgen haben wir in St. Gallen eine ganz traurige Beerdigung, wo ich dabei sein werde. Eine junge Frau aus der Pfingstgemeinde von St. Gallen ist gestorben mit 21. Ist spannend, alle sind betroffen, wenn ich das erzähle und keine fragt, was passiert. Die junge Frau, ja, die junge Frau, die war magersüchtig. Und über eine ganz lange Zeit hat man probiert mit Therapie, mit Reden, mit Beten und. Und dann ist der Punkt gekommen, am Donnerstag, wo sie notfallmäßig ins Spital müssen, auf die Intensivstation, und sie hat es nicht mehr geschafft. Ich glaube nicht, dass Magersucht eine Erkrankung ist, wo man zwangsläufig daran sterben muss. Aber wenn du aus diesen Sachen nicht mehr rauskommst, und ich habe mich dann auch gefragt, hat die junge Frau das noch realisiert, dass es wirklich jetzt zum Tod kommt? Oder hat sie sich gar nicht damit befasst? Viel besser ist, wenn ich gar nicht auf die Schiene komme. Viel wichtiger ist, dass ich irgendwann anfange zu hören, wenn ich gewarnt wird wegen meinem Gewicht. Dass ich eben den Anfang folge, wenn der Arzt sagt, jetzt ist genug abgenommen. Aber gell, ich habe dann auch gedacht, es ist einfacher, jetzt da so darüber nachzudenken, wenn ich mich wieder in meinem eigenen Leben anschaue, muss ich sagen, wo lasse ich denn Sachen zu? Wo ich genau weiss, da bin ich eigentlich ein Sklave von dem, was nicht recht ist. Dort versuche ich manchmal die Grenzen auch auszutesten, oder? Wie weit geht es? Letztens ist ein 3-jähriges Mädchen aus dem Bett rausgefallen, ist verschrocken, brüllt, ruft die Mami. Und die Mami kommt auch, was ist passiert? Aus dem Bett rausgefallen, tut dich wieder ins Bett rein. Und dann sagt die Mami, warum bist denn du aus dem Bett rausgefallen? Ich bin zu fest am Rand zugelegen. Oder? Und ich glaube tatsächlich, und ich verstand es auch so als Warnung, auch für uns, wir können tatsächlich auch zu nahe am Rand vom Bett liegen und rausfallen. Und es geht nicht darum, dass Gott nicht vergeben möchte, dass Gott nicht helfen möchte, wenn wir Fehler machen. Das ist nicht das Problem. Auch wenn du etwas gemacht hast, wo du vielleicht dich schämst und sagst, hey, und ich habe genau gewusst, das ist nicht richtig, da ist die Chance von der Gnade da. Aber ich muss auch wieder aussteigen und muss auf einen anderen Weg gehen. Vielleicht ist das ganz schön schwierig, vielleicht muss ich das lernen. Ich weiss von jemandem, von einem Pastor, der hat große Probleme mit Pornografie. Er hat wegen dem auch seinen Job verloren. Aber er hat gelernt, wieder in seinem Leben anders zurechtzukommen. Er hat gelernt, sich nicht mehr auf so Seiten einzulassen. Er hat gelernt, sein Leben so zu führen, wie es Gott gefällt. Und das ist manchmal ein Weg. Wenn du so Sachen siehst in deinem Leben, die dich einfach reissen und zehren, eben so Leidenschaft, die du wie nicht kannst selber bremsen, ich glaube, dann ist es gut, hinzuschauen und sich wirklich auch Hilfe zu suchen. Weil es kann so weit gehen, wie bei dieser jungen Frau, die ich euch erzählt habe, wo du wie nicht mehr zurück kannst. Und das ist schade für jedes Leben. Wir sind Sklaven von dem, was wir folgen. Und Jesus hat gesagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Was ist es besser? Ich beschäftige mich mit dem, was Gott gefällt, dann kann ich nicht gleichzeitig etwas anderes machen. Das ist wie am Sonntagmorgen, oder? Wenn ich hier im Gottesdienst bin, kann ich nicht gleichzeitig an einem anderen Ort sein. Geht einfach nicht. wenn der Tini, wo sich jeden Samstag, Sonntag voll laufen lässt, wenn der da im Gottesdienst ist, dann kann er nicht gleichzeitig etwas anderes machen. Und darum müssen wir uns in gewissen Sachen wie auch entscheiden. Für die eine oder für die andere Sache. Aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist, auf die ihr verpflichtet worden seid. Und das ist eigentlich das, was in der Taufe passiert. Da mache ich auch in der Taufvorbereitung, dass ich jemanden wirklich frage, willst du Jesus Christus nachfolgen? Willst du, dass der Herr ist von deinem Leben? Die Frage ist nicht, möchtest du gerne in den Himmel kommen und darum taufen wir dich. Nein, ist jemand bereit, sein Leben ganz der Herrschaft von Jesus Christus zu unterstellen? Ganz sich selber gestorben sein und ganz mit Christus in einem neuen Leben leben. Spannend ist, gell? Du bist getauft, ich bin getauft. Sind wir noch bei dem? Manchmal lässt sich aber jemand taufen und sein Leben fängt sich gleich an, in eine ganz andere Richtung wieder zu entwickeln. Und ich glaube, dort ist wichtig, dass wir auch in dem Sinn ein gutes Auge aufeinander haben und einander auch sagen, du, ich glaube, das ist ein schwieriger Pfad, den du jetzt hier einschlägst. Und vielleicht sagt dir dann jemand, ja, ich versuche ja von diesen Sachen wegzukommen, ich brauche Hilfe. Hey, dann habe ich Hoffnung. Aber wenn jemand eigentlich sagt, jetzt habe ich, was ich wollte, und ich lebe jetzt wieder so wie voran, da ist ganz eine schwierige Geschichte. Dort müsste man sich dann vielleicht wirklich fragen, wo ist die Herrschaft von Jesus in dem Leben? Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Gell? Die hatten Sklaven, das war im Strassenbild, die meisten Leute die sind Sklaven. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Eben eigentlich glasklar. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit. Gell, der Paulus errechnet damit, dass man eben dem Mensch vielleicht auch Sachen vergessen, dass wir vielleicht auch in der Versuchung sind, gewisse ungute Geschichten weiterzumachen oder eben vielleicht auch nicht entschieden genug, zu sagen, hey, und ich gehe einen klaren Weg. Und darum ruft er auf, und jetzt mache die Geschichte wieder fest und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Ein Leben, das mehr und mehr dem entspricht, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Und merkt ihr, da gibt auch ganz ein anderes, da gibt auch ganz ein anderes Bild nach aussen. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sein müssen. Aber wenn die Leute sehen, wow, der verändert sich. Der ist von einem habgierigen, geizigen Mensch, ist der ein grosszügiger Mensch geworden. Oder von jemandem, der völlig ausschweifend gelebt hat. Ist ja manchmal spannend, eben, was man da alles dann auch zu hören bekommt. Aber jemand, der vielleicht einen Haufen Beziehungen hatte und dann an den Punkt kam, wo er gesagt hat, so, und jetzt will ich meiner Frau oder meinem Mann treu sein. Und jetzt mache ich das ganz. Das ist ein schönes Zeugnis. Eben, es geht nicht darum, dann einfach so zu tun, als ob. Schauspielern, oder? Heucheln. Aber es geht auch nicht darum, sich fromm, beziehungsweise unfromm, beziehungsweise sich gottlos aus dieser ganzen Geschichte rauszuziehen, indem ich sage, Gott vergibt mir ja sowieso. Oder er muss mir sowieso gnädig sein. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Ja, das funktioniert nur, wenn Gnade nachher dich auch erziehen kann. Sonst ist es einfach ein Alibi. Und nicht das, was Gott will. Der Judas, er bezeichnet sich auch ganz am Anfang von dem Brief als Sklave Jesu Christi. Und vielleicht ist es gleich gut, sich zu überlegen, will ich das nicht für mich selber, neben anderen Titeln, die ich mir gebe, Gottes Schnuckiputzi, Königskind Gottes, würde ich mir nicht das auch ganz fest in mein Herz hinein. Ich bin auch ein Sklave von Jesus Christus. Und darum gibt es gewisse andere Sachen in meinem Leben nicht auch noch als Option. Sondern es gibt für mich da, wo Jesus gesagt hat, das soll für mich gelten. Ist ja lustig, gell? Wenn ihr in einen Fußballverein geht, dann erwartet der Fußballverein und vor allem der Trainer von euch, dass ihr das gleiche Tenue anlegt wie alle anderen, dass ihr das gleiche Spiel mitspielt, dass ihr dem gleichen Trainer folgt, dass ihr euch die Spielregeln haltet. Das ist eigentlich alles logisch, oder? Und ich glaube, wenn wir zu Jesus gehören wollen, eben uns taufen wollen, es gibt so ein T-Shirt, das heißt «I am decided to follow Jesus». Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Dann gilt das auch noch, wenn du wieder trocken bist. Nämlich wirklich mit Jesus zu leben. Und auch diese Spielregeln, die im Reich Gottes gelten, dass wir das tun. Überleg dir doch das, ob das auch Slave Jesu Christi. He? Slave Jesu Christi. Gut. Slave vielleicht auch, aber mir auch. Gut. Mein Lehrer hat immer gesagt, oi, ein Druckfehler. Ja. Und schaut einmal, ich finde es total spannend, wir haben den Ausflug gemacht, Titus, Römerbrief, nochmal jetzt zurück. Müsste nicht heißen Titus 4b, sondern Judas 4b. Und das ist ganz spannend, die Leute, die das ausschweifende Leben leben, Gnade umkehren in ihr Gegenteil. Sie verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Vielleicht habt ihr das Bild noch von vorher, was Jesus zu sagen hat. Geht mich nicht an. Und solche Leute in einer Gemeinde, und wenn das anfängt, Kreis zu ziehen, wird das ganz schwierig. Weil dann haben wir keinen Maßstab, nichts mehr. Eigentlich ist die Frage, was oder wer beherrscht dein Leben? Überleg dir das. Der Martin war ein bisschen selbstkritisch, warum muss man da hinterste verbotenerweise da in der verbotenen Fahrrichtung noch anfahren auf den Parkplatz? Ja, der Hans-Uli muss sich da auch Gedanken drüber machen. He? Aber überleg dir das, zum Beispiel auch, wenn du Entscheidungen getroffen hast. Warum habe ich die Entscheidung getroffen? Ist es vielleicht einfach gewesen, weil es für mich bequemer gewesen ist? Ist es gewesen, weil ich Angst hatte vor anderen Leuten? Es gibt Leute, die trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen, als Pastoren in einer Gemeinde, weil sie Angst haben vor gewissen Leuten. Das könnte auch sein, oder? Aus Angst sage ich etwas nicht. Oder dann habe ich die Anerkennung nicht mehr. Warum gehe ich nicht den geraden Weg? Eben vielleicht, weil ich selber Zügel bei mir selber nicht in die Hand nehme, weil ich vielleicht null Selbstdisziplin habe. Was ist es, warum das mein Leben manchmal vom Unguten so beherrscht wird? Das Gute ist, dass wir von diesen Fäden wieder frei werden können. Eben, wenn ich mich nicht ständig dann in dem innen bewege. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt ein Bild suchen muss, wie zeigt denn das, dass Gott, dass Jesus herrscht im Leben, habe ich gemerkt, er beherrscht uns nicht so. Das ist nicht da, wie Gott mit uns umgeht. So, denn Jesus, dann bin ich jetzt halt deine Marionette. Und du ziehst und machst mit mir. Von dem macht uns Jesus frei. Und dann ist mir das Kinderbuch in Sinn gekommen, nicht wie bei Räubers. Vielleicht kennt ihr das. Das ist die Geschichte von einem Räuberbub. Und der Räuberbub, der kommt zum König. Eigentlich eine wunderschöne Geschichte, wie jemand, der ohne Gott gelebt hat, zu Gott kommt. Aber spannend ist, dort ist eben der König, wo Jesus symbolisiert. Er ist eben der König von dem Reich. Und der Bub, der tut und darf und muss jetzt lernen, nachdem er übrigens gebadet hat, was ganz schöne Parallelen ist zu der Taufe, Klammer zu, lernt der Bub nachher so zu leben, wie man eben lebt beim König. Und er darf Sachen lernen, er wird erzogen, es ist viel Liebe da, auch von dem König. Und ich glaube, da hat Gott ganz viel Geduld, ganz viel Liebe auch mit uns. Aber wenn ich mich weigere, als Königskind, wenn ich immer noch so leben will wie bei Räubers, werde ich über kurz oder lang keinen Platz haben in dieser Familie. Und wenn der nicht bei Räubers, der Tim heisst er, glaube ich, oder Tom. Tom. Und wenn der Tom sagt, hey, aber ich unterstelle mich auch nicht mehr dieser Herrschaft von dem König, dann wird er nicht können in dem Palast bleiben. Auf die Länge geht das nicht. Und eben das Verrückte ist ja eigentlich das, dass es dann eben bis dort hin kann gehen, dass es eine verkehrte Lehre gibt. Eben, Gnade ist da, wo mir alles vergibt. Egal, was ich mache und gar nicht mehr drauf habe. Der Paulus sagt, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Und nochmal zu der Gnade. Der Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und er hat gewusst, dass er ein Verfolger war von der Gemeinde. Er hat gewusst, dass alles verkehrt gelaufen ist. Er hat gewusst, was er noch gemacht hat, kann vor Gott nicht bestehen. Und Gnade hat aus ihm einen Apostel gemacht. Gnade hat auch aus dir etwas gemacht. Nämlich ein Kind von Gott, Nachfolger von Jesus. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Merke doch, das schließt sich nicht aus. Ich mache etwas, weil Gott aus mir etwas gemacht hat. Ich entscheide mich anders. Ich gehe bewusst und mit voller Energie und Kraft in eine neue Richtung. Und jetzt ist es wie wenn der Paulus denkt, oh, jetzt könnte es mir nichts verstehen, oder? Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Jetzt sagt uns der Paulus noch, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das ist das, was uns auch hilft. Wenn du merkst, dass du irgendwo an einem festhängst, es ist richtig, Gott um Vergebung zu bitten, aber bitte auch um die Gnade, die dich erzieht und dich verändert. Dann wird es so sein, wie auf dem Grabstein, dass man am Schluss Gott Danke sagt für den Menschen, der gerettet worden ist aus Gnade, aber auch durch Gnade sich verändern lassen hat. Das andere ist nicht so eine schöne Geschichte, wer nämlich konsequent im anderen hinein bleibt. Gnade von Gott ist das Gegenteil umkehrt. Der ist zur Verurteilung schon vorher bestimmt. Wir schauen den nächsten Sonntag, was das könnte heissen. Aber wenn du zu weit dich zum Fenster rausgelehnt hast, entscheide dich doch heute zurückzukommen in die Mitte zu Jesus. Ihn auch nicht nur als dein Erlöser und Herr und Heiland in deinem Leben zu haben, sondern auch als dein König, als dein Herr. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, es ist erstaunlich, dass da, wo der Judas hier als Gefahr wahrgenommen hat, dass das eigentlich bis auf den heutigen Tag noch Aktualität hat. Ich glaube, immer dort, wo man denkt, jetzt kommt es nicht mehr so darauf an, ob Sachen gut oder schlecht laufen, weil du uns ja vergeben musst. Aber Vater, du hast uns nicht eine Lizenz gegeben zum Sündigen. Du hast uns nicht eine Freiheit gegeben zur Sünde, sondern du machst uns frei von Sünde. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass wir mit einer Entschiedenheit auch für unseren Glauben kämpfen. Dass wir mit einer Entschiedenheit uns dir unterstellen und unterordnen und mit einer Entschiedenheit möchten tun, was in deinen Augen gut und recht ist. Danke, dass du uns dabei hilfst. Danke für die Kraft vom Heiligen Geist. Danke für die Chance, immer wieder neu anzufangen. Danke vielmals für deine Gnade, die uns nicht im Stich lässt. Und danke, dass du unsere Augen öffnest für das, was du wirklich in deinem Wort sagst und wie du es meinst. Amen.